Es sind keine Fakten, die du in einem x-beliebigen Whiskybuch findest. Das sind Details von einem, der die Whiskybranche kennt wie kaum ein anderer. Wovon ich spreche, ist Jim McEwan und dessen Autobiografie, die er zusammen mit dem Autor Udo Sonntag veröffentlichte. Ich unterhalte mich im Interview mit Udo darüber, warum die Qualität einiger Whiskys früher schlechter war als heute. Wir sprechen auch darüber, wie sich Isla Whisky in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie du das erkennen kannst. Willkommen zum Whisky-Podcast von Isla Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Jim McEwan ist einer der ganz großen Namen der schottischen Whisky-Szene. Vor allem auf Isla prägt er dabei die letzten Jahrzehnte so maßgeblich, ja, dass du vermutlich schon Dutzende Whiskys von ihm im Glas hattest. Beaumont, Brugladi und Ardna Howe. Und das sind nur die drei bekanntesten seiner Whisky-Stationen. Und zusammen mit dem Autor Udo Sonntag erschien nun dessen Autobiografie, A Journeyman's Journey. Und das Spannende daran, du erfährst darin Details, die dir unheimlich viel über die Whisky-Industrie verraten. Also auf der einen Seite, mit welcher Leidenschaft Malt Whisky in Schottland meist hergestellt wird. Auf der anderen Seite, mit welchen Tricks manche Unternehmen arbeiten, um den Umsatz zu erhöhen. Über einige dieser Dinge unterhalte ich mich nun mit Udo. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Interview. Lieber Udo, es freut mich, dass du heute für mich Zeit hast.
Mich auch. Herzlichen Dank auch für die Einladung.
Udo, ich habe mir hier gerade dein neues Buch vor mir hingelegt und es lautet ja, der Titel ist ja die Geschichte des Jim McEwan. Und ich meine, es ist ja natürlich schon was Besonderes, in das Leben einer solchen Koryphäe der Whisky-Industrie eintauchen zu dürfen. Aber jetzt erzähl mal, wie kam es überhaupt dazu? Also hast du jetzt einfach eine Destillerie angerufen und nach Mr. McEwan gefragt oder wie lief das ab?
Ganz und gar nicht. Vor gut einem Jahr hätte ich vielleicht gesagt, es wäre Zufall gewesen. Jetzt, nachdem ich das Buch mitgeschrieben hatte, teile ich die Ansicht fast von Jim, der das sagt, es gibt keine Zufälle. Und um eine lange Geschichte verhältnismäßig kurz zu machen, war es so, dass ich eigentlich vor 2 Jahren Jim McEwan für ein Festival hier in der Gegend gewinnen wollte. Und er hatte auch zugesagt und kam tatsächlich zum Schloss Turnau, zum Celtic Castle Festival. Und er kam aber nicht alleine, sondern er hat Leute aus Hollywood mitgebracht, die kürzlich einen Film über ihn gedreht hatten. Der Film nennt sich The Water of Life. Und wir hatten auf Schloss Turnau vor gut 200 Zuschauern eine wunderschöne Filmpremiere und ein tolles Tasting mit Jim. Das war der Höhepunkt eigentlich meiner, ja, wie könnte man es jetzt sagen, Whisky-Karriere, wenn man das mal so nennen darf. Denn ich mache schon etwas länger hier eigene Tastings. Und mit so einem Stargast hat man nicht jeden Tag zu tun. Und als wir dann tags darauf zusammensaßen bei mir in der Küche, bei fränkischen Bratwürsten und Sauerkraut, hat mich Jim gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass ich mit Whisky so liiert bin? Und da sprach ich ihm von Zufällen und Jim sagte, nee, es gäbe eben diese Zufälle nicht. Und damals habe ich ihn nicht ernst genommen, aber als dann gut 24 Stunden nach seiner Abreise eine Mail eingetrudelt ist von einem Verlag, der mich gebeten hat, zu einem Meeting zu erscheinen, worum es um ein Buchprojekt gehen würde, ja, da nahm die Geschichte sozusagen ihren Lauf. Und ursprünglich war es eine Idee, ein Buch über Jim McEwan zu schreiben, in dem ein paar seiner Anekdoten dann auftauchen. Und ich hatte aber dann die Idee, nee, wenn, dann schreibe ich nicht ein Buch über, sondern ich schreibe ein Buch mit Jim McEwan. Und so war ich dann im Januar, Februar letzten Jahres auf Isla, als es noch ging, und saß bei ihm wiederum am Wohnzimmertisch und habe ihm die Frage dann eigentlich irgendwann mal gestellt, so kurz nach dem Dessert. Und es vergingen circa, ja, ich würde mal sagen 0,4 Sekunden, bis dann Jim spontan ja gesagt hat, komm, lass uns dieses Buchprojekt machen. Und dann ging es los.
Es klingt ja fast wie eine geskriptete Geschichte. Wie lange hat dann die Arbeit an dem Buch gedauert?
Also begonnen haben wir so ziemlich mit dem Lockdown. So könnte man es mal bezeichnen, ja. Und das Skript fertig war am 30. November.
Okay, aber das ging ja dann doch sehr, sehr zackig.
Das ging insofern sehr, sehr zackig, weil wir doch sehr intensive und sehr, sehr lange Videocalls gemacht haben. Das bedeutet, ich habe hier unheimlich viel Material auch aufgenommen und ja, wir haben uns dann eigentlich ja gutes halbes Jahr sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr lange vor allem immer am Monitor unterhalten.
Und was ich sagen muss, was mir so wirklich so an Jims Biografie gefällt, also was auch in dem Buch auch deutlich wird, ist diese, ja, quasi so Verbundenheit der verschiedenen Whisky-Destillerien und Whisky-Stile eben durch Jim. Die hast du ja damals in dem Buch sehr schön beschrieben. Also Beaumont, dann Bruichladdy und jetzt Ardnahoe. Klar, man muss sagen, am Ende will da jede Destillerie als erstes ihren Whisky verkaufen, aber es ist irgendwie so eine Art unsichtbares Geflecht, das da die Eiler-Destillerien irgendwie miteinander verbindet. Inwiefern hast du den Eindruck, dass Jim bei all den Destillerien einen aromatischen Stempel hinterlassen hat? Also gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen den Destillerien, die auf Jim zurückgehen?
Eine der Sätze von Jim, die, glaube ich, hier als Antwort gut funktionieren würden, ist »Do it with passion or leave it«. Mach es mit Leidenschaft, egal was du tust, oder lass es. Und ich denke, das ist so ein roter Faden, der sich durch sein Handeln letztendlich durchzieht. Ich habe in Jim McEwan jemanden kennengelernt, der Whisky nicht nur produziert, der nicht nur Fassmacher gelernt hat oder sonstige PR-Sachen zu Whisky getan hat. Nein, ich habe in Jim jemanden kennengelernt, der Whisky lebt einfach. Und das, was er dann letztendlich macht, ist etwas, was er ja aus Überzeugung macht. Und die drei Destillen Beaumont, Bruichladdy und Ardnahoe, die kann man eigentlich so von seinem Wirken her gar nicht so sehr miteinander vergleichen. Ich denke, egal wo er gelebt hat oder wo er gearbeitet hat, ob es jetzt die 38 Jahre bei Beaumont gewesen sind, hat er sehr mit Leidenschaft innerhalb gewisser Grenzen gemacht. Das heißt, deswegen hier wurde von Konzernseite hier die Eckdaten mehr oder weniger vorgegeben. Bei Bruichladdy konnte er sich sehr frei entfalten und hatte ein unglaubliches Maß an Freiheit. Und das hat er genutzt. Er ist bis an die Grenze und noch darüber hinausgegangen. Und bei Ardnahoe hingegen war er von Anbeginn sein Engagement zeitlich begrenzt. Denn in dem Moment, in dem in Ardnahoe der erste Spirit geflossen ist, war das Engagement von Jim eigentlich beendet. Denn Jims Aufgabe dort war gewesen, aus einer Idee eine Realität werden zu lassen. Und somit kann man die drei Projekte so in sich eigentlich gar nicht so sehr miteinander vergleichen. Was aber alle drei eint, ist tatsächlich dieses unglaubliche Engagement und vor allem dieses Herzblut, das er in all diese Sachen hineingestellt hat.
Wir reden ja hier fast ausschließlich über Destillerien von Islay. Wie würdest du da Islay Whisky beschreiben, was ihn von anderen schottischen Regionen abgrenzt? Weil ich meine, das markanteste Merkmal, also Raucharoma, gibt es ja andernorts ja auch.
Das gibt es andernorts auch, das ist völlig richtig. Aber Islay Whisky ist für mich ein Whisky mit deutlichen Ecken und Kanten. Und es gibt Islay Whiskys, die man auf zwei Arten kennenlernen kann. Das eine ist bei einem schönen Tasting oder zu Hause wunderbar und dann taucht man in diese Raucharomatik. Und die andere Sache ist, nicht nur den Islay Whisky zu kennen, sondern auch die Insel Islay. Und sobald man einmal auf diesem, ich würde es fast magischen Ort nennen, wenn man da einmal gewesen ist, dann sieht man diese Whiskys eigentlich völlig anders, denn dann lernt man die Menschen kennen, die diesen Whisky gemacht haben. Und diese Flaschen beginnen dann, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist so, beginnen dann gewisse Geschichten zu erzählen. Wenn man dann genau weiß, wer welchen Whisky gemacht hat, wo das Ganze stattfand, wo liegt der Torf, wo reifen die Fässer und dann bekommt das Ganze einfach einen ureigenen Charakter. Und das Wunderschöne an diesen Islay Whiskys ist einfach, dass er, ja, ich würde mal sagen, eine Seele hat. Das ist tatsächlich einfach, das spiegelt die Personen, die Personalität und die Persönlichkeit dieser ganzen Menschen wieder, die diesen Whisky machen. Das wird an vielen anderen Orten wahrscheinlich ähnlich sein, aber da ist es tatsächlich so besonders, denn dieser Inselcharakter, wir reden hier von gerade mal knapp 3500 Menschen, die letztendlich in 9 Distillen hier tolle Sachen machen, dieser Inselcharakter, der hat einen ganz besonderen Flair.
Weil du das gerade ansprichst, was ja lange Zeit nicht nur auf Islay, sondern auch in ganz Schottland quasi so eine Tradition bei der Whisky-Herstellung war, war der sogenannte Five O'Clock Dram. Also zwei Fingerbreit Whisky, beziehungsweise New Make mit je nach Destillerie so zwischen 60 und 70 Volumenprozent. Und das gab es dann für den Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter pünktlich um 5. Und die Tradition hat Jim ja dann aber, als er Distillery Manager von Bowmore wurde, dort erstmal abgeschafft. Gab es da damals nicht so einen gewaltigen Aufschrei dagegen? Weil ich meine, als erste Amtshandlung als neuer Distillery Manager erstmal ein traditionelles Ritual zu beenden, da macht man sich ja nicht nur Freunde.
Jim hat es sehr, sehr schön beschrieben. Er war wahrscheinlich einer der meistgehasstesten Männer unter den männlichen Islays, so nennt man die Einwohner Islays. Aber unter den Frauen hatte er viele Fans, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Denn das Problem Alkoholmissbrauch war auf Islay gegeben, war wahrscheinlich auch schottlandweit gegeben. Denn wenn man sich vorstellt, dass man von offizieller Seite her mindestens einmal am Tag zwei Finger breit 68,5 Volumenprozent hat, und zwei Finger breit kann auch manchmal der Abstand zwischen Zeigefinger und kleinem Finger gewesen sein. Und das dann nicht nur einmal, also da gibt es entsprechende Geschichten von Islay, wo dann dieser Five O'Clock Drum letztendlich öfters ausgeschenkt wurde. Und da kann man sich vorstellen, dass dann also auch, der im Alkoholmissbrauch Tür und Tor geöffnet war. Jim hat mir erzählt, dass viele Menschen, die damals in der Industrie waren, unter Umständen auch manchmal deswegen in die Arbeit gekommen sind, um eigentlich ihre Dosis an Alkohol dann auch wieder zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist kein Islay-Phänomen, das mag wohl von vielen Orten Schottlands so gewesen sein.
Und Jim meint, und das schreibst du auch in deinem Buch, dass ich dadurch, also durch diese Maßnahme, den Five O'Clock Dram einfach zu unterbinden, dass sich dadurch die Qualität des Whiskys verbesserte und Bowmore heute hochwertiger dasteht als früher, also die Whisky-Qualität. Und woran lag das?
Zum einen lag das natürlich an den Mitarbeitern, die, denke ich, heute einfach deutlich gewissenhafter wahrscheinlich ihrer Arbeit und Aufgabe nachgehen. Denn wann letztendlich am Spirit Safe hier vom Foreshot auf den Middle Cut geschalten wird, das war damals häufig dem Zufall überlassen. Heutzutage ist das eine sehr präzise Geschichte, um nur einen dieser Faktoren zu nennen. Und was damals in den früheren Tagen, von denen Jim immer sprach, auch ein maßgebliches Kriterium gewesen ist, weswegen Whisky heute besser ist als damals, das hat auch sehr viel mit den Fässern zu tun. Schlicht und ergreifend, also diese Fassqualität, diese Fassvielfalt, die jetzt eigentlich üblich ist, die gab es damals so noch nicht.
Aber das ist auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der war relativ interessant mit der Abtrennung von Vorlauf und Nachlauf, weil ich finde, wenn man das in dem Moment oder wenn man das zu einem Zeitpunkt macht, wo man angetrunken ist oder deutlich benebelt zur Arbeit kommt, dann wird es ja dann auch gesundheitlich gefährlich aufgrund der einer gewissen Methanolverunreinigung dann im New Make. Und diese Einblicke jetzt, wie jetzt zum Beispiel in die Tradition des Five O'Clock Drams und so weiter, finde ich, muss ich persönlich sagen, das ist so das eines der Highlights des Buches, weil die bringen so ein bisschen Details in die Whisky-Produktion, die man in den meisten anderen Büchern, finde ich, jetzt persönlich kaum findet. Und wenn dann nur als Erwähnung, aber nicht darüber, welche Konsequenzen das hatte. Da finde ich zum Beispiel auch zwei Stellen in dem Buch toll. Das waren vor allem die Einblicke in Jims Zeit in Glasgow als Blender. Und da meinte er zum Beispiel, dass Blends früher maximal zwischen 5-30% Malt-Anteil enthielten. Das heißt teilweise bis zu 95% Grain-Anteil. Und das wäre heute seiner Meinung nach undenkbar. Vor allem aber muss ich sagen, fand ich einen Punkt sehr interessant, den du in deinem Buch zusammen mit Jim ansprichst, weil der heute noch in der Single-Malt-Szene, ich würde sagen, aktueller ist denn je. Und zwar das Thema Farbstoffzugabe und Jims große Ablehnung gegen Zugabe von Farbstoff zu Whisky. Offiziell heißt es ja immer, Farbstoff als Zuckercouleur oder E150A wird nur zugegeben, um bei großen Chargen eine einheitliche Farbgebung zu gewährleisten. Gut, zumindest ist das der Satz, den den man aus den Marketingabteilungen hört. Und deswegen, muss ich sagen, fand ich es so interessant, was Jim als damals Whisky Blender dazu sagte. Es ging ja in der Geschichte, in deinem Buch, beschreibst du so eine kurze Anekdote. Und in der Geschichte geht es ja darum, dass ein Kunde aus den USA einen Container Whisky zu einem bestimmten Preis und mit einer bestimmten Farbe haben wollte. Und bei dem Preis waren aber nur Second- und Third-Fill-Fässer möglich und viel Grain-Anteil. Und das hätte die gewünschte Farbe niemals hergebracht. Und ich habe jetzt die Stelle mal vorbereitet. Ja. Ich lese jetzt mal aus seinem Buch vor, was Jim dazu meinte. Und zwar steht da, was also ist zu tun? Etwas, das damals jeder tat, was mir aber immer schon verhasst war. Heute lehne ich es völlig ab. Ich rede vom Zusatz Zuckercouleur E150, der zum Einsatz kommen musste. Für mich war das ein Schwindel. Mit der Zugabe weniger Tropfen konnte ich jede Charakter- und farblose Flüssigkeit in einen goldenen, glänzenden Whisky verwandeln. War das im Sinne des Erfinders? Nein, der Preis diktierte damals diese Vorgehensweise. Und wie gesagt, alle anderen taten es damals auch. Wir kamen nicht darum herum. Kann man daraus jetzt schlussfolgern, dass Unternehmen, die ihrem Whisky Farbstoff zugeben, einfach letztlich Schwindel am Kunden betreiben?
Schwindel am Kunden, so würde ich es als solches nicht zwingend nennen. Da würde ich mich wahrscheinlich mit der Whisky-Industrie zu sehr anlegen. Aber sagen wir es mal so, die helfen einfach ein bisschen nach. Ich vergleiche diese Thematik gerne ein bisschen so mit dem Kochen. Wenn ich in ein Sterne-Restaurant gehe, erwarte ich einfach nicht, dass hier mit irgendwelchen Convenience-Produkten agiert wird. Und so ähnlich, denke ich, sieht es Jim mit dem Whisky. Whisky ist für ihn eigentlich ein grundehrliches Getränk mit einer großen Seele und für ihn ist es ein Frevel. Und da kann er, also da wird er richtig emotional und man sieht richtig, wie ihn dieses Thema auch packt, was er für eine Abscheu gegen dieses E150 hat. Denn mit ganz wenig E150 kann ich aus einem, wie hat es mal benannt, aus einem New Make a Coca-Cola machen. Und Whisky ist eigentlich ein Getränk für alle Sinne, so würde ich es mal mit bezeichnen. Und irgendwo trinkt das Auge mit, wenn man mal so möchte. Und die Farbe kann ja auch eine Geschichte erzählen. Und wenn ich einfach ein richtig schön goldenes Bernstein habe und halte es gegen das Sonnenlicht beispielsweise, dann kommt die Vorfreude schon auf, in dem Wissen, es ist ein ehrlicher, authentischer Whisky. Wenn das ein das Produkt eines Lebensmittelchemikers ist, dann hat er Spaß ein Loch. Und so sieht ihr das. Nur ihr drückt es sehr, sehr drastisch aus. Also es ist ihm ein Gräuel.
Wir hatten ja vorhin schon kurz über Jims Zeit bei Bowmore gesprochen. Wie stand er dann eigentlich dazu, dass Bowmore, nachdem er ist ja natürlich auch andere, es war nicht sein eigener Verdienst, aber er hat da große Dienste geleistet, dass er das wieder mit auf Vordermann gebracht hatte und dann wurde Bowmore von Suntory übernommen, also plötzlich im Portfolio eines Weltkonzerns war. Wie fand das Jim?
Er selber wurde nicht gefragt. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte, als dann dieser Verkauf anstand. Da hat er nur kurz vorher Bescheid bekommen, dass da plötzlich ein Hubschrauber oder besser gesagt vier Hubschrauber landen sollten und er sollte sich um eine Landung bemühen. Auf Nachfrage, wer denn da kommt, gab es nur als Antwort, ja, das wirst du dann sehen. Und erst in dem Moment, als dann tatsächlich eine Abordnung aus Japan, musste Shintori letztendlich selber hier nach Eila reiste, hat er mitbekommen, dass die Distille verkauft wird. Das war mehr als überraschend. Er hatte damals sehr gemischte Gefühle, es gibt da auch offen zu. Vor allem deswegen, das ist ein bisschen gegen den Strich gegangen, dass er tatsächlich nichts davon wusste. Aber es war ja nicht seine Distille, sondern es waren die Morrison-Brüder, die ganze Geschichte verkauft haben. Aber Jim hat sehr schnell erkannt, dass dieser Verkauf eigentlich nichts anderes ist als ein guter Wink in die Zukunft. Denn in allem, was Jim tut, hat er auch immer seine Insel und seine Inselgemeinschaft im Sinn. Und da wusste er, dass dann eigentlich auf sehr lange Zeit hin Arbeitsplätze gesichert sind. Und die Zukunft Eilers somit dann auch. Aber natürlich gab es sehr viele große kritische Stimmen bei einem Verkauf an ausgerechnet Japanern. Denn bei vielen Leuten lag der Krieg gedanklich noch nicht allzu weit weg. Und Japan war der Feind. Und dementsprechend spielte so etwas dann also auch mit. Es war nicht ganz unumstritten, formulieren wir es vielleicht mal so.
Okay, wenn ich mir jetzt aber mal so die ganze Farbstoff-Thematik nochmal anschaue und generell das Portfolio von Bowmore, wie es jetzt heute im Portfolio von Suntory bzw. Beam Suntory ist, da haben ja viele deren Whiskys im Kernportfolio eine Färbung mit Farbstoff. Also eigentlich das, was Jim damals irgendwie so vehement abgelehnt hat und ja auch als Distillery Manager bei Bowmore ja auch mit beeinflussen konnte. Und bei manchen, ja, der Whiskys im Kernportfolio heute von Bowmore, würde ich auch vermuten, dass das Durchschnittsalter der enthaltenen Malts häufig nicht weit über dem liegt, was auf der Flasche steht. Findest du, dass Bowmore nach Jims Weggang an Individualität verlor und ja quasi mehr zu einem Massenprodukt wurde, also zumindest das Kernportfolio?
Schwierig in der Hinsicht zu antworten. Inwieweit ich mir jetzt darüber Urteil erlauben darf, weiß ich nicht. Es wird seine Gründe sicherlich haben, warum sie das so machen, wie sie es letztendlich machen. Wenn man jetzt dann tatsächlich mal, jetzt gehe ich mal zur Distille selber, mal wieder hinschaut, dann ist es so, dass Bowmore eigentlich eine sehr traditionelle beziehungsweise eine sehr ehrwürdige Distille ist, die sehr auf Bewährtes setzt. Und ich denke einfach, dass hier der Aspekt im Vordergrund steht, dass dieses E150 keinerlei Geschmack hinterlässt. Und hier ist es anscheinend die Strategie, dass dann tatsächlich die Farbe auch ein Kaufkriterium ist. Sicherlich ist es ein Produkt, welches eigentlich auf eine Charge oder einen Sparte-Whisky setzt. Und das meine ich jetzt hier nicht negativ, sondern es ist einfach so, wenn man Bowmore erwartet, weiß man, was man im Endeffekt auch bekommt. Und es ist sehr altbewährtes. Das bedeutet, deswegen Bowmore-Trinker sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die wahrscheinlich auf Neuigkeiten oder auf Experimente oder Ähnliches dann lauern. Bei Bowmore spielt eine ganz besondere Marketing-Sache dann auch mal mit hinein, die tatsächlich dann anscheinend von einem Großkonzern kommt. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe vor mir eine Flasche, eine rote Flasche, auf der steht Inspired by the Devil's Cask Series. Das ist ein Whisky, den mag ich sehr gerne, der ist also in Oloroso und im Wein groß geworden. Und den habe ich ab und zu mal so bei Interviews mal mit dabei gehabt und den wollte ich dann, weil ich diese Geschichte, die dahinter stecken würde, wonach also ein Teufel dann tatsächlich in Bowmore die High Street hinunterrennen würde und würde sich im Warehouse verstecken, die wollte ich im Buch mit erwähnen. Und als ich das mal mit getan hatte, dann hat mich Jim ganz irritiert angesehen und hat gesagt, was ich denn hier gerade so von mir gebe, ob ich da nicht ein bisschen sehr viel freie Lyrik dann mit unterbringen würde. Dann frage ich, warum, ob er die Geschichte denn nicht kenne. Und diese Geschichte ist auf Isla völlig unbekannt. Und das sieht man einfach, dass hier Bowmore in erster Linie, was das ganze Marketing und das ganze Administrative betrifft, jetzt nicht zwingend von Isla aus geführt wird. Und dementsprechend unterscheidet es dann also sozusagen auch den Bowmore Whisky von anderen Whiskys.
Würdest du dann sagen, dass sich Bowmore stark oder extrem weiterentwickelt hat oder ich sag, weiter ist vielleicht das falsche Wort, aber anders entwickelt hat zu der Zeiten, wo Jim noch die kreative Führung hatte und heute, wo jetzt wirklich der Dachkonzern, ein Weltkonzern, die Geschicke lenkt und die Vorgaben macht?
Also ich bin jetzt nicht so der große Bowmore-Experte, ich kann mir aber gut und gerne vorstellen, dass das Bowmore, an dem Jim noch aktiv gewesen ist, ein völlig anderes Bowmore war, als das, was es heute ist. Bowmore ist ja schon, oder Jim ist ja schon seit Jahr 2000 nicht mehr in der Distille selber. Und da hat sich einfach auch nicht nur in Bowmore, sondern in der Whisky-Welt unheimlich viel getan. Mitte der 90er Jahre war die Zeit, in der die meisten Distillen ums Überleben gekämpft haben. Und dieser sogenannte Whisky-Hype, der ging erst danach dann los. Und von daher, denke ich, ist es schwer, hier tatsächlich hier die Brücke so zu schlagen. Sicherlich hat sich Bowmore deutlich entwickelt, seit Jims Weggang, aber halt in eine andere Richtung. Ich glaube, die gehen einfach schlicht und greifend ein bisschen internationaler und sind sehr breit aufgestellt, was wahrscheinlich auch mit Centauri zu tun hat.
Und Jims zweite große Station als Distillery Manager war ja dann Bruichladdich. Und er beschreibt ja die Zeit von 1881 bis 1999, also von der Gründung von Bruichladdich bis 1999, nicht gerade positiv. Also sogar, dass die Menschen von Konzernen und Unternehmen damals in dieser Periode betrogen und belogen wurden. Was genau geschah da bei Bruichladdich, was Jim so verärgerte?
Also im Wesentlichen geht es dann eigentlich so um die letzten Jahre, bevor dann Bruichladdich tatsächlich geschlossen wurde. Denn Bruichladdich hatte mehrere Besitzer und dann ging es also darum, dass den Menschen auf der Insel prognostiziert wurde, dass hier tatsächlich eine glorreiche Zukunft ihnen vorausläge und dass man dann hier viel in die Destille investieren würde, Arbeitsplätze sichern würde und. Es wurden viele, viele Versprechungen gemacht. Und dann kam plötzlich out of the blue die Nachricht, dass Bruichladdich geschlossen werden sollte. Und das war nicht nur das Schließen einer einzelnen Brennerei, sondern es war eigentlich ein Verrat an der Insel bzw. deren Bewohnern. Und was eine weitere Konsequenz gewesen ist, es war dann eigentlich eine Art, ich möchte es fast sagen, große Depression, zumindest auf der Westseite der Insel, denn jegliche Zukunft, jegliche sonnige Aussicht wurde gewissermaßen genommen, weil einfach indem, dass die Brennerei zumachen musste, obwohl es eigentlich anders hieß, bedeutete es für die Menschen, dass sie einfach auch die Insel verlassen mussten. Und diese ganze westliche Seite von Isla ist mehr oder weniger sukzessive so langsam ausgetrocknet. Und das war dann tatsächlich etwas, was Jim in der Seele wehtat, weil er kannte die Leute von der Westseite und er sah einfach, wie sein geliebtes Isla sukzessive irgendwann dann auch einmal im Begriff war, den Bach runterzugehen. Und deswegen waren die grundsätzlichen Stimmungen in die Richtung sehr, sehr negativ.
Klar, und wenn man sich so die Destilleriekarte von Isla anschaut, viele andere Alternativen gab es ja dann zu Bruichladdich auf der Westseite nicht. Zum Beispiel Kilhoman ist ja auch erst später dazugekommen, 5 Jahre später. Ja, genau. Und vor einigen Jahren hat Jim ja die Führung auch von Bruichladdich dann auch nicht nur die Führung, auch die Whisky-Kreation an Alan Logan und Adam Hennett abgegeben. Mhm. Inwieweit hat sich dadurch dann der Stil von Bruichladdich verändert?
Wie muss man sich das so vorstellen? Du sagst jetzt hier so, Alan Logan und Adam Hennett haben das übernommen. Dazu muss man wissen, dass die beiden eigentlich mit der Whisky-Industrie gar nicht so am Hut hatten. Der Adam Hennett war Touri-Guide letztendlich und hat Führungen in Bruichladdich gemacht. Und Alan Logan war eigentlich jemand, der gelernter Maler ist. Und als dann Bruichladdich wiedereröffnet wurde, wollte Alan Logan beispielsweise einen Job als Maler. Dass dann draus hier der Production Director geworden ist, ist wiederum so ein Indiz dafür, dass einfach in Bruichladdich sehr, sehr viel möglich ist. Und was so eine Sache bei Jim einfach ist und was so den Menschen so faszinierend macht, es ist, er sieht in Menschen etwas, was andere vielleicht nicht sehen, und gibt ihnen eine Chance und Vertrauen darauf, dass es gut wird. Und dieses Vertrauen auf das, dass es gut wird, kann Menschen beflügeln. Und es hat offensichtlich Adam und Alan komplett beflügelt. Denn es gibt da zum Beispiel so eine schöne Szene, in der Adam, so als einer der letzten Amtshandlungen von Jim, das Rezept für Black Art bekommen hat. Für den nächsten Black Art. Und das ist also schon eine sehr bedeutende Schlüsselübergabe, so könnte man es mal mit bezeichnen. Denn Black Art ist etwas, was nur in Jims Kopf stattfindet. Nur er hat das Rezept. Und als dann Adam Hennett dieses Rezept bekommen hat, hat er eigentlich gewusst, was er da bekommt. Nur anstelle, dass er dann tatsächlich dieses Rezept umsetzt, hat er das Rezept mehr oder weniger ungelesen in den Mülleimer geworfen, nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus dem Wissen heraus, dass er seinen eigenen Black Art entdecken muss, und so viel Zuvertrauen, so viel Selbstbewusstsein hat er durch Jim dann also auch bekommen, und der Erfolg seiner Kreationen gibt ihm absolut recht. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles, was hier Jim eigentlich auch machen kann. Er kann Menschen unwahrscheinlich zu Höchstleistungen motivieren. Und das auf eine ganz, ganz liebevolle Art.
Das Interessante ist ja auch, dass Alan Logan war ja mal in einer Fußballmannschaft, die von Jim McEwan trainiert wurde. Ich glaube, wenn ich mich nicht alles täusche, I Love Boys oder so hießen die, oder?
Genau, I Love Boys Football Club.
Okay, ja, also zuerst der Fußballtrainer und dann der Mentor in der Whisky-Industrie. Und eines der interessantesten Geschehnisse bei Procladi und unter Jim jetzt, ich nenne es jetzt mal quasi Zäsur, war 2010, als Procladi mit The Botanist den ersten Gin herstellte. Also kurz bevor der Gin-Hype der letzten Jahre begann, hat Jim mit Procladi plötzlich Dry Gin hergestellt. Und du schreibst auch in deinem Buch, aus finanzieller Not heraus wurde der Gin produziert. Wie kam es dazu? Also warum ging es Procladi so schlecht, dass sie jetzt plötzlich in eine ganz andere Spirituosenkategorie umwechseln mussten?
Als letztendlich die mit Procladi an den Start gegangen sind und die Distille übernommen wurde, haben eigentlich die Investoren eine riesengroße Ruine gekauft. Anders kann man es echt nicht sagen. Also an vielen Gebäuden fehlte es an allem, zum Beispiel auch am Dach. Und es musste einfach sehr, sehr viel Geld investiert werden, um diese ja doch heruntergekommene Schönheit aus viktorianischer Zeit tatsächlich wieder zum Kleinod zu verwandeln. Und von irgendwoher musste das Geld ja kommen. Und wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt heute einen Whisky brenne, dann kann ich ihn logischerweise nicht gleich sofort verkaufen, sondern dann muss ich eben Minimum 3 Jahre, was aber keine Altersgröße ist, sondern muss ich eben etliche Jahre einfach warten, bis ich den Ertrag realisieren kann. Und bei Gin ist es einfach nicht so, denn das, was ich heute produziere, kann ich morgen verkaufen. Und da spielt ja auch wieder etwas hier den Leuten in Procladi in die Hände, was viele als Zufall bezeichnen könnten. Oder auch nicht, aber jedenfalls ereilte Jim die Nachricht, dass eine sehr große Brennerei außerhalb von Glasgow zum Abriss freigegeben wurde. Und das war die Dumbarton Distillery, eine der größten Grain-Destillerien, mit einer kleinen Abteilung für Single Malt. Und Jim ist mit Duncan McGilvery dorthin gefahren und hat geschaut, ob sie vielleicht irgendetwas Günstiges für die Brennerei besorgen könnten. Und er hatte 25.000 Pfund dabei, das waren die letzten Bargeldreserven, und ein, zwei Kisten Whisky. Und aus diesen ein, zwei Kisten Whisky und diesen 25.000 Pfund wurde ein sensationelles Investment. Auch das ist ein Kapitel für sich buchstäblich, das kann man im Buch schön nachlesen. Da wurde nämlich unter anderem auch eine ganz besondere Brennblase mit erstanden, die auch auf sehr abenteuerlichem Weg nach Islay dann gelangt ist. Und diese Brennblase, das ist eine Loch Lomond-Style Pot Still, und die nennt sich Ugly Betty. Auch dazu gibt es eine Geschichte, und die war eigentlich der Schlüssel zum Überleben. Denn als dann 2010 tatsächlich dieser Gin anstand, da hatte dann Jim auch wieder eine glänzende Idee, nämlich nicht einen Gin zu machen wie alle anderen, sondern er hat tatsächlich dann nur Kräuter von der Insel Islay für diesen Gin verwendet. Und dieser Gin, so bezeichnet es Jim McEwan zumindest, war eigentlich dann mit der Auftakt für die jetzt immer noch anhaltende Gin-Welle, die überall zu spüren ist. Und der Botanist Gin ist aktuell verkaufszahlenmäßig laut Jim McEwan Nummer 3 in der Welt. Und das ist tatsächlich etwas Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Also soweit ich weiß, hat er dann 2012 Rémy Cointreau Procladi übernommen und den Botanist dann auch nochmal richtig gepusht. Die haben ja dann auch später ein neues, also ein individuelles Flaschendesign bekommen. Der hatte das vorher, war es ja, also 2010, als sie ihn auf den Markt brachten, war das noch so eine Standardflasche, die man auch bei anderen Herstellern finden konnte. Und Rémy Cointreau hat ihm dann so ein individuelles Aussehen verliehen. Und ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist nach wie vor die meistverkaufte Spirituose von Bruichladdich, oder?
Also es gab Phasen in Bruichladdich, da war der Gin-Output größer als der Whisky-Output. So hat man es mir dann auch schon mal mit in der Distille mal mit erzählt. Über die aktuellen Output-Zahlen weiß ich nicht Bescheid, aber sagen wir es mal so, Whisky und Gin dürften gut auf Augenhöhe sein. Durchaus. Und trug auf jeden Fall dazu bei, dass hier Bruichladdich auch da ist, wo sie jetzt sind.
Und Bruichladdich hatte und ja, hat nach wie vor mehrere Highlights und die Destillerie ist ja auch sehr umtriebig und experimentell. Du hast es ja jetzt gerade schon an verschiedenen Stellen angesprochen. Ja, zum Beispiel der Gin. Dann hatte ich jetzt vor kurzem auch einen Rye New Make von Bruichladdich verkosten dürfen, was auch wirklich sehr, sehr spannend war und einfach die Kompetenz und die unglaubliche Fähigkeit dieser Destillerie zeigt. Dann auch den Octomore, der Klassiker. Und der ist ja nach wie vor so die Speerspitze in Sachen rauchiges Malz. Warum ist diese Superlative in Sachen PPM? Ich meine, die haben ja mit über 100 PPM angefangen und sind teilweise dann über 300. Also im Vergleich zu den anderen rauchigen Schwergewichten auf Eiler, die so mit rund, ja, im Durchschnitt 40 PPM arbeiten, ist das ja gewaltig. Und ich muss sagen, der Octomore ist zwar sehr rauchig, aber trotzdem finde ich ihn ja ein bisschen so, ja, quasi zurückhaltender in Nase und Mund als jetzt zum Beispiel ein Lefroig. Was wird da bei der Herstellung des Malzes und des Whiskys anders gemacht als bei anderen rauchigen Whiskys von Eider?
Whisky ist eigentlich eine Sache aus drei Ingredienzien: Malz, Hefe und Wasser. Und aus diesen drei Ingredienzien kann man dann hier tolle Sachen machen. Aber es ist nicht nur das Brennen, sondern es ist auch die Kunst des Brennens. Und du hast jetzt gerade einen Lefroig mal mit angestellt im Vergleich dazu. Und die Art und Weise, wie Lefroig gebrannt wird, ist eine ganz andere, wie Bruichladdich seinen Whisky macht. Lefroig arbeitet sehr viel mit hohen Temperaturen und hat eine sehr, sehr schnelle Destillation. Wenn man es mit dem Grillen so ein bisschen vergleicht, dann ist es so, wegen ein großes T-Bone Steak, das braucht richtig, richtig Temperatur. Da gibt es dann diese Biefe mit 800 Grad. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, also jetzt nicht mit 800 Grad, aber so richtig heftig hier die Maische erhitzen und dann die Maische in der Brennblase siedet dann auch entsprechend. Durch diesen extremen Siedevorgang kommen dann letztendlich auch diese Schweralkohole letztlich nicht nur im Fass, sondern auch in der Flasche an. Was Jim McEwan gemacht hat, ist eigentlich, und das hat er ja auch in Ardner Ho dann mit propagiert, das ist dann etwas, was genau das Gegenteil ist. Wenn man zurück ins Grillen gehen würde, dann ist die Herstellung eines Octomores oder auch eines Port Charlottes ist mit einer Low-and-Slow-Methode zu vergleichen. Ganz zart und zärtlich wird die Maische auf Temperatur gebracht und der Siedevorgang ist eigentlich kein Siedevorgang, sondern mehr oder weniger ein Simmern, sodass dann tatsächlich nur die ganz feinen filigranen Raucharomen den Weg ins Fass und somit in die Flasche finden. Und all diese ganzen schweren Sachen, die den Lefroig beispielsweise dazu machen, zu dem, was er ist, genau die Sachen bleiben dann eigentlich mit in der Brennblase enthalten. Es ging nicht nur darum, bei Octomore hier einen Whisky zu machen wie alle anderen. Nein, es ging darum, trotz der Thematik Rauchen, trotz auch des Anspruchsdenkens an einen Islay Whisky, hier wieder einen besonderen Akzent zu setzen. Und das spürt man, glaube ich, auch in einem Blind Taste extrem deutlich. Wenn man Islay Whiskys blind mal miteinander vergleicht, dann sticht sowohl der Port Charlotte mit seinen 40 ppm als auch der Octomore mit seinen jenseits der 100 deutlich heraus, dass dieser Rauch zwar sehr präsent ist, aber jetzt nicht so erschlagend. Und das ist, denke ich, auch eine gewisse Kunst.
Spielt das auch eine Rolle, dass das Malz für den Octomore von einer Festlandmelzerei kommt? Weil das wird ja jetzt nicht von Port Ellen Maltings hergestellt, weil die ja damals gesagt haben, so einen hohen PPM-Gehalt kriegen wir nicht hin.
Ob das jetzt eine Sache unbedingt des Standorts ist, in dem die Melzerei ist, weiß ich nicht. Es ist, denke ich, einfach nur die Bereitschaft der Melzerei, das Ganze auch zu tun. Denn dieses Malz für Octomore, das wird ja auch über mehrere Tage am Stück mehr oder weniger gemelzt und das dann nach einem gewissen Kaltgarverfahren. Also die Idee dazu hatte Jim, als er mal in einem, ja, Fischrestaurant gewesen ist und dann so ein Stück geräucherten Fisch vor sich hatte, der eigentlich noch roh aussah, aber dieses Raucharoma ganz deutlich hatte. Und dann hat es sich vom Koch erklären lassen, wie das Ganze eigentlich funktioniert und ist dann so auf die Idee gekommen, das müsste doch eigentlich mit Getreide, mit Gerste auch funktionieren. Und da ging es also dann darum, dass hier die Gerste so lange langsam und kalt geräuchert wurde, sozusagen, bis dass sie gesättigt war. Und wie viel ppm am Schluss rauskamen, das konnte man nicht vorhersagen, denn das ist ein Prozess, der ist von der Zeit abhängig. Und wenn das Korn einfach gesättigt ist, dann geht halt nichts mehr rein. Und je nachdem, wie viel Rauch es dann abbekommen hat, das ergibt dann diese ppm-Zahl, die faktisch eigentlich nur auf dem Papier entscheidend ist. Sondern es geht darum, es ist einfach das Malz, das tatsächlich bis an die Aufnahmegrenze den Rauch aufgenommen hat. Und so wurde dann der Octomore gemacht.
Und Jim ist ja, du hast es am Anfang der Episode schon erwähnt, aktuell bei der relativ neuen Destillerie Ardna Hoe. Und du hattest auch erwähnt, dass er praktisch nur so wie so ein Mentor war oder so eine Begleitung in den Anfangstagen. Hat er dir da verraten, ob da für ihn jetzt noch Aufgaben anstehen bei Ardna Hoe oder ist das Thema für ihn jetzt abgeschlossen?
Also er ist nicht bei Ardna Hoe, sondern wenn er bei Ardna Hoe ist, dann genießt er die Aussicht rüber zur Isle of Jura, zu den Pabs of Jura, sondern sein Auftrag war tatsächlich eigentlich das gewesen von Stuart Lang, dass er seine Idee eines Islay Whiskys sozusagen ins Gleis stellen sollte. Das bedeutet deswegen, er war derjenige, der überlegt hat, was für eine Form von Brennblasen soll es geben, was ist das Besondere dran, wie brennt man, welche technischen Sachen braucht man. Und es war von vornherein klar, dass Jim sozusagen nicht mehr an der Brennblase stehen würde, sondern er sollte das Ganze nur konzipieren. Und der Tag, an dem tatsächlich der erste Ardna Hoe Spirit floss, war mehr oder weniger der Tag, an dem er aus Ardna Hoe auscheckte, wenn man so möchte.
Also quasi eher Beratertätigkeit.
Ja, Spiritus Rector hinter all dem Ganzen, so würde man es vielleicht immer mit bezeichnen. Das war auch der Baustein, der Jim noch gefehlt hat, eine eigene Destille nach seinen Vorstellungen zu realisieren. Das Ganze hat er dann mehr oder weniger gleich zweimal gemacht. Das wissen viele nicht. Denn sein eigentlich letztes Projekt, das entstand dann sehr, sehr weit von uns entfernt, quasi einmal durch die Erde durch, am östlichsten Punkt Australiens, an dem er dann auch einen jungen Menschen dazu gebracht hat, eine Destille zu bauen. Und da begann es dann letztendlich auch mit Gin und endete dann auch im ersten Whisky. Und dieser erste Whisky, der ist jetzt gerade mal 2 Monate alt. In Australien braucht ein Whisky nur mindestens 2 Jahre und einen Tag. Und ich bin unheimlich stolz drauf, hier in mein Regal blicken zu können und tatsächlich eine der ersten 10 Flaschen dieser Distille hier vor mir stehen zu haben. Das ist die Cape Byron Distillery.
Okay, hast du den schon verkostet? Kannst du was dazu sagen, wie die aromatisch und geschmacklich ist?
Ich habe sie verkostet und wenn man mit der Erwartung eines Islay Whiskys an die Sache rangeht, dann wird man als solches enttäuscht sein. Es ist eine ganz wunderbar feine, filigran, ausgewogene Malzsüße, so würde ich es mal bezeichnen, mit sehr schönen Honignoten. Es spielt ein bisschen Frucht rein, aber unterm Strich merkt man schon noch, dass es noch der Baby-Whisky ist. Es ist einfach mal das erste Polaroid dieses Whiskys, der hier auf einem zukommt. Aber da, was hier schon nach 2 Jahren deutlich wird, das ist hohe Kunst.
Lieber Udo, wir sind jetzt am Ende der Episode angekommen. Ich muss dir wirklich an der Stelle nochmal ganz, ganz großes Kompliment für dieses Buch machen. Also ich muss sagen, ich habe schon viele Whisky-Bücher gelesen und auch einige selbst geschrieben, aber keines, muss ich echt sagen, hat mich davon so nach Schottland und in den Whisky reingezogen. Und ja, ich habe mir auch überlegt, warum das so ist, warum hat mich dein Buch so gefesselt? Und da muss ich wirklich sagen, das lag letztendlich vor allem daran, dass dein Buch eben nicht nochmal die ganze Herstellung von Whisky wiedergegeben hat und wieder gekaut hat und beschrieben hat, sondern du hast dich wirklich so auf die wichtigste Zutat der Whisky-Herstellung konzentriert und das sind die Menschen dahinter. Also ich danke dir wirklich auch nochmal für das angenehme Gespräch und wünsche dir eine schöne Zeit.
Vielen, vielen herzlichen Dank und viel Freude noch mit dem Buch. Dankeschön.
Ich danke dir. Mach's gut. In dieser Episode unterhielt ich mich mit Udo Sonntag über dessen Biografie der Whisky-Koryphäe Jim McEwan. Wir unterhielten uns über die verschiedenen Stationen von Jim bei Beaumont, Pogladi und Ardna Hoe. Zudem sprachen wir über einige Details, die heutigen Isla Whisky von früheren Jahren unterscheidet. Hast du nun Lust bekommen, das Buch von Udo und Jim zu lesen, dann findest du A Journeyman's Journey aus dem Blassen Verlag direkt auf jimsbiografie.de oder überall, wo es Bücher gibt. Den Link zur Seite, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Möchtest du nun noch mehr Whisky-Episoden hören, dann folge uns einfach in deiner Podcast-App. So hilfst du uns, den Podcast für dich immer weiter zu verbessern und erfährst, sobald neue Episoden erscheinen. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.